Ich lese aus Matthäus 19, 3 bis 8. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie fragten ihn, darf sich ein Mann von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Jesus antwortete, lest ihr denn die Heilige Schrift nicht? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang Mann und Frau schuf und sagte, ein Mann verlässt seine Frau, deine Eltern und verbindet sie so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden lassen. Doch weshalb, fragten sie weiter, hat Mose dann vorgeschrieben, dass der Mann seine Frau eine Scheidungsurkunde gibt, wenn er sich von ihr trennt? Jesus antwortete, Mose erlaubte es, weil er euer hartes Herz kannte. Ursprünglich ist es aber ein anderes gewesen. Jetzt die Predigt vom Pastor Christoph Krause.
In unserer Predigtreihe beschäftigen wir uns mit der Frage, woher kommen eigentlich die Werte unserer Gesellschaft, unserer westlichen Kultur? Und wir entdecken, wie stark die Bibel Einfluss darauf genommen hat, seit eben der Reformationszeit durch die vergangenen 500 Jahre. Und heute das Thema Familie, warum so wertvoll? Schönheit und Maßstab, das ist der erste Punkt. Und die Menschen haben in der Reformation das Gottesbild der Bibel wieder entdeckt. Wir haben uns schon drei Punkte dazu angeguckt, nämlich, dass Gott frei ist, dass er Schöpfer ist und dass er durch Worte Wirklichkeit setzt. Und dann haben sie weitergelesen und Gott sprach, auf der Erde soll es grün und blühen, alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und Samen und Früchte tragen. So geschah es, die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Da haben wir schon mal gesagt, also vielleicht erinnert ihr euch, wir haben gesagt, die Männer, wenn wir Männer das hätten machen sollen, dann gäbe es wahrscheinlich einen Baum und einen Busch oder einen Grünton. Gott liebte die Vielfalt, Gott liebte Schönheit. Und dann sah er es an und er freute sich, denn es war gut. Dort wird ein Maßstab gesetzt. Gott setzt einen Maßstab und sagt, das ist gut. Und deswegen geht's dann weiter in dem Gottesbild, also er freut sich an Schönheit und er benennt Maßstäbe für Gut und Böse. Und dann lasen die Menschen ja weiter und sie entdeckten, der Mensch ist zu Gottes Ebenbild geschaffen und Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Also das Gottesbild, mein Gottesbild prägt mein Menschenbild. Und deshalb dann eben auch, der Mensch ist frei, schöpferisch tätig, Begabung der Sprache und weiterhin dann, er hat ein Empfinden für Schönheit, das ist in uns angelegt. Und wir können Maßstäbe erkennen und beurteilen, was ist gut und was ist böse. Schönheit und Maßstab, darum geht es heute. Schönheit und Maßstab. Umberto Eco hat ein Buch geschrieben, Die Geschichte der Schönheit. Und er hält darin fest, bereits in der Antike galt, dass es darum geht, Gegensätze nicht einseitig aufzulösen, sondern Gegensätze in Harmonie zu vereinen. Und das wurde dann in der Antike als Symmetrie bezeichnet. Und Symmetrie war immer der Maßstab für Schönheit. Nur Gegensätze eröffnen Raum. Nur Gegensätze machen etwas lebendig. Ja, das war so ein Maßstab schon in der Antike, Gegensätze nicht einseitig abzuschneiden, sondern in Harmonie zu vereinen. Der Geigenbauer Martin Schleske, hier sehen wir ihn, er wird gehandelt als der Stradivari der Neuzeit. Er ist Geigenbaumeister und hat ein Diplom in Physik. Er hat also diese beiden Dinge zusammengebracht, Handwerkskunst und ein tiefes Wissen über physikalische Vorgänge. Und als junger Mann, als er sein eigenes Atelier gegründet hat, hat er gesagt, wie baue ich eigentlich schöne Geigen? Er sagt, natürlich hatte ich von der Schule alle die Maßstäbe dafür gelernt. Und natürlich kannte ich Formen und konnte mir Konstruktionen von Stradivari angucken und die kopieren. Aber ich wollte nicht Maßstäbe einfach nur lernen oder etwas kopieren. Er sagt, ich wollte den Maßstab für Schönheit verstehen. Weil ihm klar war, nur wenn ich ihn verstanden habe, wenn ich ihn durchdrungen habe, wenn ich von den Maßstäben überzeugt bin, nur dann kann ich sie auch in Freiheit anwenden. Und dann hatte er die großartige Möglichkeit, ein Originalgrundriss von Balthasar Neumann in die Hände zu bekommen. Balthasar Neumann ist ein Baumeister der Barockzeit gewesen und er hat die Basilika 14 Heiligen gebaut. Die Basilika 14 Heiligen besticht von der Architektur innen drin, durch ihre Lebendigkeit, nicht durch die Ausstattung, die ist im Rokoko, das ist Geschmackssache, zugegebenermaßen, aber durch die Architektur, durch die Formensprache der Architektur wirkt sie bis heute enorm lebendig. Und Martin Schleske hat gesagt, da ist Schönheit und ich will wissen, warum. Und er hatte die großartige Möglichkeit, die Originalskizzen von Balthasar Neumann stundenlang betrachten zu können. Und er hat davor gestanden, hat sich Skizzen gemacht. Und das Besondere an der Basilika 14 Heiligen sind diese Ovale. Und er hat stundenlang davor gestanden und hat nach Zirkelstichen gesucht, hat nach weggemachten Hilfslinien gesucht und hat nach und nach Folgendes entdeckt. Balthasar Neumann hat die Mitte eines Ovals, die angenommene Mitte eines Ovals, da hat er ein Karo drüber gelegt, ein Quadrat, ein gekipptes Quadrat. Die Eckpunkte wurden nach außen verlängert. Und dann hat Balthasar Neumann auf die gegenüberliegenden Eckpunkte Kreise gezeichnet. Wir sehen in der Längsachse kleinere Kreise und in der senkrechten Achse größere Kreise. Das Besondere war, die Umrisse der Kreise haben sich geschnitten. Ja? Und an den Schnittpunkten, wo die verlängerten Eckpunkte die Kreise schneiden, das seht ihr ja, wo die Linien in die Kreise reingehen, das sind die Umbruchpunkte, wo der Radius vom kleinen Kreis in den Radius des großen Kreises übergeht. Wir können mal eins weiterblenden, dann sehen wir das. Martin Schleske war klar, hätte Balthasar Neumann einfach nur eine mathematische Funktion benutzt, dann wäre das zwar ein 100% gleichmäßiges Oval gewesen, aber es wäre sterbenslangweilig gewesen. Und ihm war aber auch klar, Balthasar Neumann hat niemals eine Freihandzeichnung gemacht, weil eine Freihandzeichnung ist willkürlich und hat nichts mit Schönheit zu tun. Schönheit will immer auch verstanden werden. Schönheit hat einen Maßstab. Und so hat Martin Schleske entdeckt ein Gegensatzpaar. Wir haben gerade gesagt, schon in der Antike war klar, Schönheit hat mit Gegensätzen zu tun, die vereinigt werden. Und er hat ein Gegensatzpaar entdeckt und das nannte er Vertrautheit und Überraschtheit. Schönheit hat zu tun mit dem Gegensatzpaar Vertrautheit und Überraschtheit. Wenn ich in dieser Kirche stehe, mein Auge kann anfangen, wo es will und fängt erstmal an, die Linie nachzugehen und es ist ihm völlig vertraut. Da ist ein Bogen, den kann ich nachvollziehen. Und kurz bevor es langweilig wird, zack, kommt ein Bruchpunkt und mein Auge ist irritiert. Und der Bogen verändert sich, aber nicht willkürlich. Und wieder ist das Auge gefangen von der Schönheit. Und bevor es wieder langweilig wird, kommt der nächste Bruchpunkt. Vertrautheit und Überraschtheit. Zu jedem Gegensatzpaar gibt es ein abgekipptes Spiegelbild, was in den Abgrund kippt. Das gibt es auch bei diesem Gegensatzpaar. Das heißt Banalität und Willkür. Nehme ich Vertrautheit und Überraschtheit, weil ich die Spannung nicht aufrechterhalten will, die Überraschtheit weg, dann bleibt nur die Vertrautheit und dann wird es banal. Wir sind unterfordert und langweilen uns. Nehme ich aber von diesem Gegensatzpaar die Vertrautheit weg, dann bleibt nur die Willkür. Es gibt keine Sicherheiten. Und der Mensch ist überfordert und das Ganze kippt in das Zerstörerische. Ich brauche für Schönheit Vertrautheit und Überraschtheit. Und das war Martin Schleske so wichtig. Er hatte diese Schönheit jetzt gesehen und hatte aber gesagt, das fand ich so interessant, er wollte nicht einen Maßstab einfach nur kopieren, nur übernehmen, weil er gesetzt war, sondern er wollte ihn durchdringen, er wollte ihn verstehen, er wollte ihn sich zu eigen machen, er wollte selbst überzeugt sein von diesem Maßstab. Und dann entdeckte er, dass ein Maßstab zu tun hat, etwas mit einem weiteren Gegensatzpaar. Das habe ich mitgebracht, Freiheit und Treue. Nur wenn ich selbst das durchdacht habe, werde ich aus Freiheit treu zu diesem Maßstab stehen. Und in dem Moment, wo ich in Treue zu diesem durchdachten Maßstab stehe, kann ich mich in Freiheit innerhalb dieses Rahmens bewegen, weil ich weiß, wofür dieser Rahmen da ist. Freiheit und Treue. Auch dieses Gegensatzpaar kann kippen. Dann wird es zur Beliebigkeit oder zur Gesetzlichkeit. Wenn ich keine Freiheit drin habe und nur aus Zwang, weil ich das übernommen habe, mich an diesen Maßstab halte, wird er zur Gesetzlichkeit. Wenn ich keine Treue habe zu diesem Maßstab, dann wird aus der Freiheit die Beliebigkeit. Und Martin Schleske sagt, das zu verstehen, Schönheit und Maßstab und wie diese beiden Dinge zusammenhängen, hat damit zu tun, ob ich das Leben nur konsumiere oder ob ich ein Künstler und Gestalter des Lebens bin. Ob ich das Leben nur konsumiere oder ein Künstler und Gestalter des Lebens bin. Schönheit und Maßstab. Der zweite Gedanke, Jesu Umwelt. Schönheit und Maßstab. Ich bin davon überzeugt, das gilt für Beziehungen ganz genauso. Und dann eben auch für Ehe und Familie. Genau diese Prinzipien können wir anwenden für Ehe und für Familie. Wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt und sagst, ich bin aber nicht verheiratet, dann lade ich dich ein, trotzdem das mitzunehmen und vielleicht etwas für dich herauszuziehen. Ich glaube auch, ein Single lebt ja davon, dass es verbindliche Freundschaften leben kann, gestalten kann. Also schalt nicht sofort ab. Jesu Umwelt, Schönheit und Maßstab. Auch in der Beziehung brauchen wir eben Schönheit, und diese Schönheit speist sich aus Vertrautheit und Überraschtheit. Was ist eine schöne Beziehung? Und jetzt habe ich hier auch aus den ersten Kapiteln der Bibel mitgebracht, was passiert ist, als Gott dann dem Mann die Frau zuführte. Ja, wir wissen ja, der Mann hatte die ganzen Tiere benannt, das war seine Aufgabe, hatte aber kein Gegenüber gefunden, und dann ja schenkt Gott die Frau, und dann ruft der Mann, endlich! Ich weiß, manche Männer rufen auch schon mal öfter, endlich! Ja, weil sie vielleicht schon ein bisschen gewartet haben. Aber darum geht's jetzt nicht. Endlich, da ist für mich so drin eine Überraschtheit. Endlich! Wow! Und das finde ich so herrlich. Und dann sagt er aber, das ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Vertrautheit. Der Mann erkennt, wer das da ist. Und dann sagt er, kann man kaum übersetzen, Männin soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen, wörtlich steht dort Isha, das ist das Wort für Frau, denn vom Ish, das ist das Wort für Mann, ist sie genommen. Ist also ein hebräisches Wortspiel, was man im Deutschen nicht wiedergeben kann. Ja? Und trotzdem macht es deutlich, diese Kombi von Vertrautheit und Überraschtheit, die ist drin, schon ganz am Anfang. Die ist so wichtig. Für Beziehung. Ja, wir wissen, dass die meisten Ehen, sagen wir, sie sterben an Langeweile. Weil diese heilige Beziehung, die Gott geschenkt hat, nicht mehr heilig ist, mir nicht mehr heilig ist, sondern sie ist banal geworden. Die Überraschtheit fehlt. Endlich. Und gleichzeitig, und das war Jesu Umwelt, starben dort die Beziehungen alle wegen der Willkür. Die Vertrautheit, die Nähe, die Beständigkeit wurde abgeschnitten. Im Römischen Reich gab es eine Unmenge von Tempelprostitution. Und das hatte sich so verbreitet, dass die Männer gesagt haben, wir konsumieren nur noch, wir sind nicht mehr Künstler des Lebens, wir sind nur noch Konsumenten. Willkür. Und das hatte solche Ausmaße angenommen, dass die römischen Männer nicht mehr heirateten. Warum auch? Kinder wurden zu Tausenden abgetrieben oder als Säuglinge, kaum geboren, ermordet, weil niemand für sie Verantwortung übernehmen wollte. Das nahm solche Ausmaße an, dass das römische Heer nicht mehr aufgestockt werden konnte. Die Bevölkerungszahlen gingen so nach unten, dass das römische Heer durch Sklaven und Germanen und so weiter aufgefüllt wurde und der ganze Gigant römisches Reich fing an zu wanken. Kaiser Augustus stellte sich in den Senat und sagte Folgendes. Da es die Natur so eingerichtet hat, dass wir mit ihnen, in Klammern den Frauen, nicht sehr bequem, ohne sie aber überhaupt nicht leben können. Also hat er gesagt, ne? Müssen wir eher an unser langfristiges Wohlergehen denken als unser kurzfristiges Vergnügen. Und warum hat er das gesagt? Er wollte die Zwangsheirat einführen für die Männer. Er hat gesagt, jeder römische Mann muss heiraten. Und der Senat hat gesagt, machen wir nicht. Das war das römische Umfeld. War das jüdische Umfeld anders? Auch die jüdischen Männer lebten Willkür und konsumierten die Frauen. Es gibt Berichte davon, dass die Frauen entlassen wurden mit der Scheidungsurkunde. Ja, man hielt sich an das Gesetz. Ich habe ihr ja eine Scheidungsurkunde gegeben. Entlassen wurde, weil die Suppe versalzen war. Also man fand immer einen Grund. Und genau diese Männer kommen jetzt zu Jesus und fragen, das ist ja unser Text, da kamen einige Pharisäer zu Jesus, weil sie ihm alle Falle stellen wollten. Ja, Mose hat das doch erlaubt, ne? Sie fragten ihn, darf sich ein Mann von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Das war die Umwelt Jesu. Und dann kommt seine Antwort, die sich bezieht auf den Schöpfungsbericht. Jesus antwortete, lest ihr denn nicht die Heilige Schrift? Damit war nicht gemeint, könnt ihr nicht lesen. Natürlich konnten die lesen. Sondern die Frage, die dahinter steht, habt ihr die Maßstäbe Gottes eigentlich durchdrungen? Habt ihr die euch zu eigen gemacht? Habt ihr die verstanden? Seid ihr davon überzeugt? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang Mann und Frau schuf und sagte, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und ich führe jetzt mal kurz auf, was mir allein aus diesem Text, aber auch aus den anderen biblischen Texten an Maßstäben für die Ehe ableiten können. Einmal, der Mann verlässt Vater und Mutter. Das sollten nicht irgendwie zwangsweise zusammengeführte Kinder oder was auch immer sein. Der Mann verlässt Vater und Mutter, ein Entschluss der Freiwilligkeit und aus Liebe. Das ist das Erste. Das Zweite, er verlässt Vater und Mutter. Das heißt, die zwei müssen eine wirtschaftliche Gemeinschaft bilden und füreinander Verantwortung übernehmen. Das Zweite. Das Dritte, sie verlassen. Das heißt, eine Loslösung aus den bisherigen familiären Bezügen, weil eine neue Keimzelle der Gesellschaft, eine neue Keimzelle des Lebens überhaupt auch entstehen soll. Und weiter, viertens. Dann heißt es, der Mann verbindet sich mit seiner Frau. Ein Wort, was da steht, kleben. Sie kleben einen Bund. Er klebt sich an seine Frau. Und das ist durchgängig vom Alten Testament ins Neue Testament. Es war ein öffentlicher und ein rechtlich wirksamer Bundesschluss. Der hatte verschiedene Formen, ja, innerhalb der Kulturgeschichte. Aber er war immer öffentlich und er war immer rechtlich bindend. Heute in Deutschland findet das am Standesamt statt. Das ist in unserem Land so. Deshalb sagen wir, in der Tradition der Bibel und in der evangelischen Tradition, wir feiern einen Gottesdienst anlässlich einer vollzogenen öffentlich-rechtlichen Trauung am Standesamt. Das nächste, es ist ein Mann und es ist eine Frau und sie werden eine lebenslange Einheit an Leib und Seele. Genau. Das sind die Maßstäbe, die die Bibel für die Ehe gab. Interessanterweise, die Eheethik der Christen dann in der Zeit nach Jesus hatte so dermaßen positive Auswirkungen auf die Gesellschaft, da wo sie auftauchten, da wo das Christsein sich viral ausbreitete, dass das mit ein Grund war, warum der römische Kaiser Konstantin gesagt hat, das wird unsere Staatsreligion. Das hatte auch zu tun mit den positiven Auswirkungen, die diese Eheethik mit sich gebracht hat. Maßstäbe Jesu, Jesus Wort. Viertens, die Renaissance der Ehe. Im Mittelalter durch wirtschaftliche Situationen, aber auch durch eine Überhöhung und Unwissenheit der Bibel gegenüber passierte Folgendes, nämlich, dass man die Ehelosigkeit als einen höheren Stand ansah. Ja, also geh ins Kloster oder werde Priester, verzichte auf die Ehe, dann verdienst du dir den Himmel schneller. Dann bist du auf einer höheren Stufe, geistlich gesehen. Man konnte sich vorstellen, dass das die Ehe abwertete. Dazu kam dann noch, dass die Stellung der Frau, wir wissen das ja, 1472 wurde der Hexenhammer geschrieben. Ja, die Frau wurde verantwortlich gemacht für alle Verführungen. Sie war das Übel, das man Sexualität nannte und das alles ins Unglück stürzte. Auch das natürlich eine Talfahrt, was eine Talfahrt für die Ehe bedeutete. Und dann entdeckten die Menschen die Bibel wieder. Und Luther, er schreibt dann Folgendes: Ein Priester braucht eine Haushälterin. Aber einen Mann und eine Frau zusammenzubringen, ist, als würde man Feuer zum Stroh bringen und hoffen, dass es schon gut gehen würde. Der unkeuschen Keuschheit in der Kirche muss ein Ende gesetzt werden. Und wie? Dann hat er weitergeschrieben. Das ist jetzt sinngemäß nach Luther. Laut dem Wort Gottes sind Ehe und Sexualität Mittel zur Heiligung. Die Familie, nicht das Kloster, ist die von Gott verordnete christliche Charakterschule. Und dann haben die anderen gesagt, ja, du kannst ja gut reden, du Mönchlein, du Priester. Und was macht er? Er heiratet. Und erst war selbst er, dass er gesagt hat, das gilt nur für die Priester, aber sein Freund Karlstadt hat gesagt, nee, das gilt auch für die Mönche. Und dann haben die beiden sich gekriegt und dann haben sie sich geeinigt und haben gesagt, ja, das gilt auch für die Mönche. Und dann haben also der geistliche Stand hat angefangen zu heiraten und hat Ehe und Sexualität wieder als Gottesgabe dahingestellt und das hatte unfassbare Auswirkungen auf das Denken des Volkes. Renaissance der Ehe. Fünftens, praktische Auswirkungen. Die Länder, in denen das biblische Ehe- und Familienbild dann sich ausbreitete, haben, und das ist jetzt nicht irgendwie nur meine Gedanken, sondern das kann man soziologisch und auch wirtschaftlich nachprüfen, da gibt es Erhebungen zu, hatten folgende Auswirkungen. Also das biblische Menschenbild, das biblische Ehe- und Familienbild hatte folgende Auswirkungen in den Ländern, wo es dann sich ausbreitete. Reifung und Entfaltungsmöglichkeiten des einzelnen Menschen, weil er in Sicherheit lebte innerhalb einer Beziehung. Das nächste, Schutz der Ungeborenen oder auch der geborenen Kinder. Das Kind bekam Wert, ein Geschenk Gottes. Das nächste, die Aufwertung und Freiheit der Frauen hat damit zu tun. Gerade in den Ländern, wo das Christentum sich ausbreitete, wurde die Rolle der Frau angehoben. Und aus den Ländern, wo die Rolle der Frau angehoben wurde, kamen dann auch die Kämpfe, wo die Frauen sich noch mehr Rechte erobern konnten. Das wäre ja in anderen Ländern gar nicht gegangen. Schutz der Witwen, das nächste. Demokratie. Man weiß heute, dass durch dieses Familienbild, das Denken, dass die Menschen gleichwertig sind und sich austauschen sollen, sich entfalten sollen, dass dadurch auch Demokratie gefördert wurde. Und die Zuverlässigkeit und das Vertrauen in der Kernzelle überträgt sich auf die Gesellschaft. Dann, wenn Menschen in der Öffentlichkeit sich Treue bis ans Lebensende versprechen, das heißt ja, das sind Leute, auf die kann ich bauen. Und da, wo das sich ausbreitet und wo dann innerhalb der Keimzelle des Lebens dieses Vertrauen, diese Zuverlässigkeit gelebt werden, das heißt, da, wo gefestigte Menschen heranwachsen, da festigt das auch eine Gesellschaft. Ich finde das so wunderbar, dass wir heute die Pfadfinderarbeit hier segnen. Wisst ihr, es ist viel leichter, Menschen, wenn sie Kinder sind, zu stärken, als kaputte Erwachsene zu begleiten. Kinder schon stark zu machen, ihnen Werte mitzugeben, das hat eine Nachhaltigkeit, das können wir überhaupt nicht überschauen. Und die Nachhaltigkeit hat natürlich zu tun mit einer Generationenfolge. Wenn ich als römischer Soldat nur für mich zuständig bin, ja, was sähe ich denn dann an? Dann sähe ich so viel an, wie ich brauche. Aber wenn ich weiß, da kommt doch nach mir noch was. Da sind Kinder und Enkelkinder. Ich werde völlig anders von der Ökonomie her handeln und leben. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen, das ist nachgewiesen. Der letzte Punkt, bis in die Wirtschaft einer Gesellschaft hinein. Praktische Auswirkungen. Eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, mit welchen Mitteln auch immer, die den Wert von Ehe und Familie herabsetzt, die also die Schönheit und den Maßstab für Ehe auflöst, die gräbt sich selbst das Wasser ab. Und sie beraubt sich eines unfassbar großen Schatzes. Und letztens das Evangelium. Wir leben in einer gefallenen Welt, ja. In einer zerrissenen Welt mit zerrissenen Menschen. Das ist so, seit, die Bibel nennt es Sündenfall, seit der Mensch sich von Gott getrennt hat. Und Jesus Christus wird Messias genannt, der Heilsbringer, der uns heil machen will, der aber auch Verhältnisse, Schöpfung, all das erneuern möchte. Ich bin davon überzeugt, der prägnanteste Unterschied zwischen einer Ehe und einer Ehe zwischen zwei Christen ist der, dass die zwei Christen wissen um die Kraft der Vergebung durch Jesus Christus. Das ist der prägnanteste Unterschied. Dass wir nicht nur einander sagen können, ja, ja, schwamm drüber, sondern dass wir Dinge gemeinsam zu Jesus bringen können und wissen, er vergibt uns und er will uns erneuern. Das ist für mich der prägnanteste Unterschied zwischen einer Ehe und einer Ehe von zwei Christen. Ehe und Familie sind Gottes Erfindung, um uns zu beschenken. Und darum sind Ehe und Familie so wertvoll. Amen.